Wenn wir jetzt heute Ostern feiern miteinander, da habe ich gedacht, ist es nicht irgendwann langweilig? Also jedes Jahr das gleiche Fest. Und jetzt denkt mal, ja, ihr dürft euch hinsetzen und der Prediger soll jedes Mal eine neue Idee haben. Ja. Ist es schwierig? Wisst ihr, ich habe gedacht, das wäre so, als müsste man den Badsee mit dem Becher ausschöpfen. Es gibt so viel Gutes, so viel Wunderbares über Ostern zu sagen, das ist kein Problem. Immer wieder das gleiche Fest zu feiern und an das gleiche zu denken. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte auch schon, die ich zum Anfang erzählen will. Und wenn dich, dann freu dich dran, ansonsten erinnere dich dran. 1799, da war Napoleon noch unterwegs, da gab es ein Städtchen, ein kleines Feldkirch an der Donau in Österreich. Da war so wie jetzt, heute, ein paar Stunden vorher, Ostersonntag. Und als die Sonne aufging, haben die hochgeschaut an den Bergkamm. Und was sehen sie? Die Leute in Feldkirch, lauter glitzernde Rüstungen der Franzosen. Napoleon, einer seiner Generäle, war mit 18.000 Mann unterwegs und zog an diesem Städtchen vorbei. Und das kam wie so ein kleiner Snack gerade gelegen. Da ziehen wir mal kurz durch. Und die Leute unten stehen da und sehen oben die ganzen Rüstungen am Bergkamm. Und dann wird Kriegsrat gehalten. Alle zusammenziehen. Waren vielleicht 3.000 Mann in der Stadt. So, also an Kämpfen war nicht zu denken. Und dann überlegt man sich, was machen wir? Sollen wir eine Abteilung losschicken mit den Schlüsseln der Stadt? Als Zeichen, wir ergeben uns. Lasst uns am Leben, nehmt alles, was ihr braucht. Was machen wir? Und wie so alle am Diskutieren waren an dem Ostermorgen, die Sonne schien, aber es war dunkel im Dorf oder im Städtchen. Da steht der alte Dorfpfarrer auf und sagt, Leute, wir haben doch heute Ostern. Lasst uns einfach dieses Fest feiern, ganz egal, wer da oben gerade steht. Wenn es einen Tag gibt, an dem wir mit Zuversicht starten können, dann muss es doch dieser Tag sein. Und diese Worte von ihm, die haben Anklang gefunden und die Leute haben gesagt, so machen wir es. Lasst uns einfach Gottesdienst feiern, als wäre nichts, als wäre Christus auferstanden. Und haben sie das gemacht, haben die Glocken geläutet und die Leute zum Gottesdienst gerufen. Und die Leute kamen in die Kirche, haben sich versammelt. Und während die Glocken noch geläutet haben, waren oben alle Soldaten verschwunden. Später kam raus, dass, ich glaube, Manessa oder wie der General hieß, der hat gedacht, dass die Freudenglocken läuten, weil die österreichische Armee anrückt. Und hat gedacht, dann gehen wir lieber und lassen dieses Städtchen an der Seite liegen. Die Osterfreude, das ist nichts, was früher war. Nicht 1700, auch nicht 2000. Die Osterfreude ist nichts, was für die Zukunft ist, sondern wir wollen heute schauen, was sie heute für dich und für mich bedeuten kann und soll und auch will. Die Osterfreude, dass unser Herr Jesus Christus lebendig ist und dass er lebt. Und die drei Punkte, die wollen wir uns miteinander auch anschauen. Einmal, die Auferstehung ist historisch, vor 2000 Jahren. Dann wollen wir schauen, die Auferstehung ist zukünftig. Da sind wir noch nicht. Es kommt noch eine Auferstehung. Wir haben es ein bisschen anklingen gehört im Gebet, in den Liedern. Da kommt noch eine. Und dann wollen wir schauen, die Auferstehung ist gegenwärtig. Das soll dann der Hauptpunkt sein. Und ich will mit euch einen Text lesen aus dem Kolosserbrief. Wer eine Bibel hat, schlagt gerne mit auf. Weil wir lesen bloß einen kleinen Abschnitt. Da geht es eigentlich um noch viel mehr. Aber jetzt dieser Ostergedanke, den greifen wir uns einfach mal aus dem Zusammenhang. Kolosser 2, die Verse 12 bis 13. Und da fängt es erstmal mit dem Grab an. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe, mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der in euch auferweckt hat, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und er hat uns vergeben alle Sünden. Schauen wir uns erstmal den historischen Gedanken an im Zusammenhang. Man kann ja nicht Ostern feiern, ohne 2000 Jahre zurückzugucken. Sagen, unglaublich. Das, was wir feiern, ist echt. Aber woher weiß man das überhaupt? Ja, ging das so 2000 Jahre so von Mund zu Mund immer weiter, wie stille Post. Und irgendwann kam raus, oh, er ist auferstanden. Am Anfang haben die was ganz anderes gesagt. Woher weißt du und woher kann ich wissen, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Da gehen wir nur kurz durch, könnte man natürlich viel zu sagen. Als Petrus seine erste Predigt hält, nach Pfingsten, da sagt er unter anderem, Apostelgeschichte 2, Vers 32, diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür, und jetzt kommt's, sind wir alle Zeugen. Historisch, wenn wir drauf schauen, hier seht ihr auf dem Bild so dargestellt, gell, die beiden Marias, die am Grab waren, gibt es so viele Augenzeugenberichte, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Wer das genauer nachlesen möchte, sondern es gibt ein schönes Buch, Die Tatsache der Auferstehung von Josh McDowell, der eigentlich Fakten gesucht hat, um die Auferstehung zu widerlegen. Am Ende seiner Suche war er selber erfüllt von diesem Christus, den er widerlegen wollte, hat das neue Leben gefunden und ist dann eben ein starker Bekenner geworden, auch für den Glauben an Christus. Er hat dieses Buch geschrieben, um vor allem also Menschen, die logisch denken. Wenn jetzt einer so eher vielleicht künstlerisch kreativ ist, der wird das Buch anfangen und weglegen. Aber wer Fakten sucht und analytisch denken möchte, dem wird dieses Buch gefallen. Die Tatsache der Auferstehung. Wenn du sagst, ach, so ein ganzes Buch, das will ich gar nicht lesen, deswegen, ich habe dir einfach nur ein Zitat noch mitgebracht vom Professor Thomas Arnold. Er hat einen Lehrstuhl für Geschichte an der Oxford-Universität. Und er sagt, also er ist es gewohnt, mit historischen Fakten umzugehen, zu gucken, zu prüfen, was ist jetzt richtig und was nicht. Und er sagt, ich bin seit Jahren daran gewöhnt, die Geschichte anderer Zeiten zu studieren, beziehungsweise die Beweise derer zu untersuchen und abzuwägen, welche darüber schrieben. Und mir ist keine einzige Tatsache der Geschichte der Menschheit bekannt, die besser und vollständiger bewiesen wäre, jedenfalls nach dem Verständnis eines fairen Untersuchungsprozesses, als das große Zeichen, welches Gott uns gegeben hat, nämlich, dass Christus gestorben und wieder auferstanden ist von den Toten. Wisst ihr, das glauben nicht so ein paar versteckte Christen hier in Gschwendt oder in irgendeinem anderen Ort, dass Jesus auferstanden ist. Das glauben nicht nur Christen weltweit, sondern das ist etwas, was Historiker die Fakten untersuchen, belegen können und sagen, tatsächlich, die Sache ist größer als nur die Idee von irgendwelchen hinterweltlichen Christen, die sagen, ach ja, wir glauben noch daran, sondern das ist und kann belegt werden. Aber das ist ja noch nicht alles. Darum geht es nicht, dass wir sagen, ja, das war mal. Sondern wir wollen weiterschauen und sagen, es ist auch eine Größe in der Zukunft zu tun. Ja, aber wenn es in der Zukunft nochmal eine Auferstehung braucht, hat dann Ostern nicht gereicht? War das irgendwie zu wenig, dass Christus auferstanden ist, wenn ich mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, dass wir alle hier im Saal wahrscheinlich sterben werden? Na toll. Und wie viele sind schon gestorben? Ja, das ist natürlich ein schönes Ostern, wenn wir Auferstehung feiern und wissen, dass wir alle sterben. Manfred Siebald, der hat ein Lied geschrieben. Wer Pizza isst, wer kennt, wie es weitergeht? Wer Pizza isst, muss sterben. Und auch wer Radio hört. Naja, also er singt alles Mögliche durch. Auch wer keine Pizza isst, muss sterben. Sondern, und wer lieber die Zeitung liest. Macht einfach ein Lied drüber und sagt, es ist völlig egal, wie du lebst. Kannst dich super gesund ernähren. Vielleicht stirbst du dann gesund. Kannst dich schlecht ernähren, dann stirbst du halt krank. Also je nachdem, wie das ist. Meine Frau, die hat mal eine Weile im Kirchenchor gesungen, war noch in Reutling. Und hat eine alte Dame, hat es dann gesagt, was sie beobachtet hat. Also waren da hauptsächlich alte Damen im Kirchenchor. Meine Frau war da so das Küken mit ihrer Freundin, die war halt Dirigentin. Und dann sagt die eine, ja, sie beobachtet die älteren Leute, die einen Garten haben. Die bleiben irgendwie fit. Die sterben gesund. Die keinen Garten haben, die sterben krank. Also Interessant, was man alles für Studien machen kann, so gell, im Kirchenchor. Aber Fakt ist, dass Ostern, und wenn wir selbst sagen, Jesus hat den Tod besiegt, immer noch jeder von uns stirbt. Und deshalb hat Ostern eine Wirkung in die Zukunft. Weil diejenigen, die in Christus sterben, denen die Sünden vergeben sind, die werden eine Auferstehung des Leibes erleben. Zum Leben hin. Zum ewigen Leben mit Jesus. Und das ist sicher. Das geht nur, weil Christus auferstanden ist. Deswegen darfst du und ich dürfen wir die Hoffnung haben, auch wenn wir hier ins Grab gelegt werden, wir werden auferstehen. Für die, denen die Schuld nicht vergeben ist, die werden auch auferweckt werden. Aber da sagt die Bibel, das ist eine Auferweckung zum Gericht, zum ewigen Verderben. Da steht keine Freude drin. Da denken wir zurück an Karfreitag, wo wir merken, das Kreuz, das trennt die Menschheit in zwei Gruppen. Die einen, denen vergeben ist, die es annehmen, und die anderen, die mit ihrer Schuld sterben. Und so ist auch mit der Auferstehung. Jeder wird lebendig werden, die einen zur Herrlichkeit und die anderen zum Verderben. Und die Zeit, die Weiche zu stellen, die ist heute. Ein weiser Lehrer, der seine Schüler da hatte, also auch die, die am Glauben unterrichtet hat, der hat ihnen gesagt, Leute, einen Tag bevor ihr sterbt, müsst ihr diese Weiche stellen. Die Weiche Richtung Jesus und Richtung Gott. Naja, da waren natürlich ein bisschen betreten. Man meldet sich einer, sagt er, ja, aber ich weiß ja nicht, wann ich sterbe. Sagt er, 100 Punkte. Dann mach's heute. Das ist die Herausforderung. Es kommt der Tod, aber in Christus kommt auch das Leben. Und wir finden diese Hoffnung auf die zukünftige Auferstehung, die finden wir auch schon bei Jesus selber. Nämlich als Lazarus gestorben ist, ein Freund von Jesus. Da geht Jesus zu der Schwester und spricht mit Martha darüber und sagt, hey, er ist nicht tot. Und sie sagt, ja, ja, ich weiß, du willst mich trösten mit der Ewigkeit im Himmel. So, ja, er wird auferstehen, wenn nachher alle Toten auferstehen. Und Jesus weiß mehr. Er sagt, nein, nein. Sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Glaubst du das? Also Martha hatte auch schon diese Hoffnung, dass sie wusste, da kommt nochmal ein Tag, da werden alle lebendig werden. Und wenn wir daran denken, an diese zukünftige Auferstehung, wo die Kraft von Ostern sichtbar wird, Paulus schreibt auch darüber. 1. Korinther 15, du hast es vorhin kurz erwähnt. Das ist am schönsten ausgedrückt. Ich habe extra hier so ein Bild mit dem kleinen Sämling, nicht nur weil ich Gärtner bin, sondern weil Paulus es selber so erklärt. Er sagt, es wird gesät ein verweslicher Leib. Bei einer Beerdigung von gläubigen Menschen sind wir traurig. Wir legen einen toten Körper in die Erde. Aber es wird auferstehen, ein unverweslicher. Es wird gesät in Schwachheit. Und es wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät, was Irdisches. Und es wird auferstehen, was Himmlisches. Eine ganze Serie, wie er das beschreibt und uns Hoffnung und Freude daran schenkt. Was für eine Hoffnung kann uns das geben? Manfred Siebald in dem zweiten Teil von seinem Lied über die Pizzaesser und Radiohörer, da sagt er, wer Pizza isst, wird leben. Und auch wer sich gesund ernährt. In Christus haben wir Leben, das über den Tod hinausgeht. Ganz egal, wie wir unser Leben gestalten oder führen, gesund oder ungesund. Wichtig ist und das Entscheidende, dass wir in Christus sind. Und was heißt das jetzt für dich, wenn wir diesen Punkt nehmen? Mit der Auferstehung in der Zukunft, wisst ihr, im Leben passieren Dinge, die uns nicht gefallen. Und vielleicht triffst du auch falsche Entscheidungen. Hier beim Glaubensgrundkurs werden auch das Thema, wie treffe ich Entscheidungen, wie finde ich Gottes Willen? Da läuft nicht alles richtig. Und manchmal gehen wir auch im falschen Weg. Manchmal kommen Schwierigkeiten auf uns zu. Manche erleben körperliche Not, Stürme im Leben oder dunkle Stunden der Seele. Und da ist Ostern die Hoffnung, dass das hier auf dieser Erde nicht das Ende ist. Es gibt eine Ewigkeit in Herrlichkeit. Und für die, die Christus haben, ist der leibliche Tod nicht der Feind, sondern da ist der leibliche Tod nur die Türe zur Herrlichkeit. Kommen wir zum dritten Punkt. Will ich euch jetzt einfach bloß mit dem Himmel vertrösten? Sagen, ja gut, am Ende wird alles gut, wunderbar. Das ist immer eine schöne Osterbotschaft. Soll ich jetzt auf den Tod warten, bis es schön wird? Sag ich, nein, nein, nein. Heute Ostern hat auch für die Gegenwart, für dich und für mich heute eine Bedeutung. Das wollen wir uns anschauen und sehen, was das mit uns macht und was das mit uns machen will. Jedes Bild, da spiegelt sich die Sonne im Fenster. Der Ostermorgen, ein helles Licht, könnte man sagen, das damals scheint. Und dieses Spiegelbild, das soll einfach nur bedeuten, du musst nicht die Sonne sein. Du musst nur dein Lebensfenster in die richtige Richtung ausrichten, dass sich Christus und sein Osterwunder in dir spiegeln kann. Und darum geht's in dem Text. Ich habe ihn nochmal hier für uns in Kolosser 2, 12 bis 13. Jetzt erstmal die Frage an euch. Guckt euch den nochmal an. Die historische Auferstehung ist hier nämlich auch drin. Wer sieht den Satz oder den Satzteil, wo steht hier etwas über die historische Auferstehung? Wer will es kurz sagen? Findet ihr es? Sucht mal in der Mitte. Ja, ganz genau, der ihn auferweckt hat. Richtig. Ja, es ist anstrengend, gell? Sonntagmorgens dann noch Fragen beantworten. Aber das ist wichtig. Hier ist nämlich beides drin. Das, was es mit uns machen soll und was Gott mit ihm damals gemacht hat. Das steckt hier drin. Der ihn auferweckt hat von den Toten. Davor und danach schreibt Paulus den Kolossern etwas darüber, was es heißt, mit Christus auferweckt worden zu sein. Und vielleicht ein Ding noch zum Erklären. Nicht, dass wir darüber stolpern. Hä, was meint ihr hier die Bibel damit? Hier geht es ja um Vergebung und neues Leben. Und dann heißt es aber, Unbeschnittenheit eures Fleisches. Dazu muss man einfach erklären. Beschneidung, das war im Alten Testament ein Zeichen dafür, dass man zum Volk Gottes gehört hat. Also wurde die Vorhaut der Männer beschnitten. Und es heißt hier in dem Zusammenhang, unbeschnitten sein heißt, getrennt von Gott zu sein. Nicht zu Gott dazugehören. Das andere Zeichen wird hier gezeigt, und wahrscheinlich sind wir Männer alle froh, dass das Zeichen für die Gemeinde die Taufe ist und nicht dieses alttestamentliche Ritual, dass wir zu Gott dazugehören. Also das nur mal, um das Wort zu erklären. Aber die Verse oder die Worte, um die es uns heute hier noch gehen soll, wo es heißt, mit ihm seid auch ihr auferweckt. Er hat euch mit ihm lebendig gemacht. Das heißt, das Auferstehungswunder, das passiert heute noch in jedem Menschen, der umkehrt. Jeder Mensch, der Jesus annimmt, der am Kreuz den Wendepunkt erlebt des Lebens, sagt, ich möchte jetzt Jesus folgen, der erlebt Ostern in seinem Herzen. Einer, nämlich ich sterbe mit Christus am Kreuz und ich bin auch mit ihm auferstanden und darf leben. Und das Wundervollste hier in dem Abschnitt Kolosser 2, da kommt es dauernd vor. Das ist nichts, was wir machen müssen, sondern da steht es immer wieder in ihm, mit ihm. Also das ist was Jesus macht in jedem seiner Kinder. Er schafft es, diese Auferstehungskraft. Ein bekannter Prediger, Tory, er konnte Sachen gut erklären und veranschaulichen und hatte den Mut, auch auf die Straße zu stehen und hat es auch an Ostern gemacht. Hat sich hingestellt, hat über die Auferstehung gepredigt. Und da kommt einer vorbei und sagt, ja, woher kann ich denn wissen, dass das alles stimmt? Und er überlegt kurz, na, wie erkläre ich das jetzt am allerbesten? Und da kommt einer aus der Menge und stellt sich einfach vor ihn. Na, hohes Risiko, ne? Für so einen Prediger, wenn da einfach einer reingrätscht. Und das war aber einer, ein Mechaniker, der sagte, lass mich erzählen, wie es mir ging. Sagt er, ich war ein Säufer. Ich hing am Alkohol und ich war versklavt. Aber jetzt bin ich ein freier Mann. Und er sagte, ich bin Mechaniker. Der Dampfer an so einer Dampfdruckmaschine damals noch gearbeitet. Er sagte, das ist wie mit dem Dampf. Den kann keiner sehen. Aber die Uhr zeigt mir, dass Druck auf dem Kessel ist. Leider, so ist es auch mit Christus, dem Auferstandenen. Ich sehe ihn nicht so, aber ich kann den Druck sehen, was er schafft und die Kraft, die er hat, an meinem eigenen Leben. Er ist es, der mich verändert hat. Das hat auf die Menschen damals auf der Straße mehr Eindruck gemacht, dass dieser Mann es erfahren hat, erlebt hat, dass Jesus Leben verändern kann, als irgendwelche guten theologischen Argumente, die man sich hätte ausdenken können. Und so ist es auch für dich und für mich, wenn du Kind Gottes bist. Wir sind die Scheibe, in denen sich Christus die Sonne spiegeln will. Wir sind diejenigen, die er hier auf dieser Welt lässt, um die Osterkraft noch sichtbar zu machen. Ja, muss jetzt jeder erstmal ein Säufer gewesen sein, damit die Kraft Gottes einem sichtbar wird? Was ist mit euch Mädels, wenn ihr brav seid jetzt so, gell? Anständig, GGK und alles. Wo sieht man denn da die Kraft Gottes? Es geht nicht darum, dass wir vorher so richtig in den Dreck gegangen sind, damit wir nachher umso heller glänzen. Das ist nicht notwendig. Paulus erklärt es hier ein paar Verse weiter. Kolosser 3, Vers 1. Wie es aussehen kann und soll, dass wir auferstanden leben, ohne dass wir vorher irgendwie schlimme Sachen gemacht haben müssten, an denen sich Gottes Kraft beweisen kann. Und hier sagt er, Kolosser 3, Vers 1. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, also merkt ihr, das ist immer wieder Thema in den Briefen, dass wir mit Christus auferweckt sind. Sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Ganz auf Jesus ausrichten. Hier ist keine Liste von Taten. Tu dies und lass jenes. Das wäre manchmal einfacher, wenn wir so eine To-Do-Liste haben. Und dann weiß ich, das mache ich und das mache ich und das mache ich. Aber darum geht's Paulus hier gar nicht. Auferstanden Leben heißt nicht das Richtige tun. Auferstanden Leben heißt den richtigen Fokus haben. Mich aufs Richtige ausrichten. Das richtige Ziel haben. Wo will ich hin? Und da kann es sein, und an manchen Stellen ist es ganz einfach, sich richtig ausrichten. Wenn da nämlich in Konkurrenz was Schlechtes steht. Also, was weiß ich, was es sein kann. Ständig nur Zeit mit Handy, Medien und YouTube und sonst was alles verbringen und keine Zeit mehr haben für die Familie. Ist klar, gell? Kommt der Mann abends nach Hause, ist müde, dann ist es viel einfacher, an das Ding reinzugucken, als nach den Kindern zu schauen. Aber die Frau ist auch müde vom ganzen Tag. Braucht auch einen Ausgleich, mal eine Zeit, wo sie frei nimmt. Sag ich, gut, ich richte mich auf Jesus aus und ich diene den anderen. Oder in Konkurrenz. Kennt ihr Leute, die so eine Liste haben im Kopf mit all den Dingen, die man ihnen Schlechtes getan hat? Und die sind nicht bereit, die wegzuschmeißen? Da ist man drauf ausgerichtet. Die Liste läuft hinten mit. So jemand wird nicht frei sein. Der kann sich nicht auf den Himmel ausrichten und sagen, wow, Jesus, ich freue mich so, was du gemacht hast. Da ist immer was, ach, der hat mir das und da dieses und jenes. Oder eben, wie dieser Mann, der auf der Straße das erzählt hat, wenn wir uns von Süchten gefangen nehmen lassen, hier und da Abhängigkeiten haben, sagen, ach, das ist ja nicht schlimm, das tut ja keinem anderen weh. Das macht ja bloß was für mich. Ich kann mir das leisten. Ob das, sag mal, chemische Süchte sind oder irgendwelche anderen Abhängigkeiten, die ich habe. Und wenn ich dann denke, ja, das tut ja keinem anderen weh, wisst ihr, das ist ein Trugschluss. Denn Sünde zerstört immer. Das ist die Spannung, in der wir stehen. Was ist Gottes Wahrheit? Was ist menschliche Weisheit? Der Mensch sagt, hey, das tut ja keinem weh. Und Gott sagt, Sünde zerstört. Sie wird dich zerstören und durch dich auch dein Umfeld. Ob das in deiner Familie ist oder auf deinem Arbeitsplatz oder wo du mit Menschen in Kontakt bist, dein Dienst hier in der Gemeinde, das können wir uns nicht leisten. Das darf keinen Raum haben, sondern auch verstanden zu leben, das heißt sauber zu leben. Wenn mir was auffällt, dass ich damit zu Jesus komme und wenn ich merke, ich krieg's nicht weg, dann gehe ich zu einem Bruder, gehe ich zu einer Schwester und sage, ich brauche Hilfe. Hilf du mir, ich möchte auferstanden leben und sauber leben an der Stelle. Kann natürlich auch sein, dass wir uns ausrichten auf gute Dinge und dabei an Jesus und in dem Himmel vorbeirennen, also an dem Fokus auf ihn. Sagen, so viel Gemeindearbeit, so viel dieses und jenes, was ich machen muss. Oh, ich muss so nach meiner Gesundheit gucken und Sport machen. Und vielleicht je nachdem, wo man im Alter steht, sagen, ja, da ist man so fokussiert auf die Rente. Hoffentlich, wenn ich das geschafft habe, das wird gut. Super. Wir sagen, nee, es gibt lauter gute Sachen im Leben, aber die sollen doch nicht unser Ziel sein. Oder wenn man jung ist, endlich, wenn die Schule fertig ist, dann fängt das Leben an. Wenn die Ausbildung fertig ist, wenn ich mein Studium hinter mir habe. Das Leben fängt jetzt an, wenn wir uns auf Jesus ausrichten. Sag Jesus, was ich bin und habe, ich möchte für dich leben. Und dass wir uns fragen, welche Entscheidung ehrt meinen Herrn? Welche Entscheidung löst Freude aus bei ihm und im Himmel? Psalm 123, da geht es darum, dass der Knecht eine Blickrichtung hat. Er schaut auf die Hände seines Herrn. Was macht er? Wo geht's lang? Und dass die Magd eine Blickrichtung hat, sie schaut auf die Hände ihrer Herrin. Was möchte sie? Man muss nicht rufen und schreien, bis die dann folgen. Und sagt, so sollen unsere Augen auf unseren Herrn ausgerichtet sein. Blickkontakt mit ihm halten. Du musst nicht die Sonne in deinem Umfeld sein, nicht in deinem Zuhause, nicht auf deiner Arbeit, nicht in deiner Familie, sondern wir wollen auf Jesus schauen, den Auferstandenen, und von ihm uns die Freude auch schenken lassen. Warum? Weil uns am Karfreitag die Sünden vergeben worden sind. Deshalb, und jeder, der das erlebt hat, der darf sich selber als Auferstandenen betrachten. So sagt es Paulus hier an diesen Stellen, dass wir mit Christus auferstanden sind. Nicht nur Jesus ist auferstanden, sondern mit ihm auch jeder, der ihm glaubt. Und dann dürfen wir das leben. Deshalb sind wir hier, deshalb tanken wir ja Gemeinschaft in der Gemeinde, damit wir Kraft haben, sagen, jawohl, morgen geht's noch nicht in die Arbeit, ist noch Feiertag. Aber Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, morgen vielleicht Familienbesuche. Jesus schickt dich los und er möchte durch dein Gesicht, durch deine Worte, durch deine Taten, möchte er sein Licht leuchten lassen. Du bist mit ihm auferstanden als Christ. Es ist ganz egal, ob du Pizza isst oder ob du Radio hörst. Du darfst deinen Fokus auf ihn setzen. Und was an Konkurrenz kommt, vielleicht Gutes oder Schlechtes, lass es an der Seite, lass es von Jesus prüfen. Und dann wollen wir auferweckt leben. Warum? Ostern hat eine historische Tatsache, Jesus ist auferstanden. Und wenn es auch schwierig wird im Leben, wir dürfen wissen, es gibt eine neue Auferstehung auch des Leibes. Der Tod hat seinen Schrecken verloren. Er ist nur noch die Tür zur Herrlichkeit für die Kinder Gottes. Und bis dahin, da wollen wir auferstanden leben, bis wir unseren Herrn in Herrlichkeit sehen. Amen.